Ich grüße Sie heute Abend zu diesem zweiten Abend in der Reihe Die vier Soli, allein durch die Gnade, sola gratia, haben wir gestern Abend gehabt. Heute Abend ist das Thema sola scriptura, allein durch die Schrift. Morgen Abend kommt Clemens Hägele, mein Chef im Albrecht-Bengel-Haus, zum Thema sola fidei, allein durch den Glauben. Und am Sonntag soll solus Christus, allein Christus, das Thema sein. Wir hatten schon vorhin ganz richtig beim Interview diese Frage gehabt. Da haben Sie die Frage gestellt, woher wusste Luther, dass das richtig ist, was er da sagt? Woher wusste er das? Wir stehen am Anfang des Reformationsjubeljahres. Ob es wirklich so viel zu jubeln gibt, ist eine andere Frage. Ob diese vier Soli überhaupt so in der Form in unseren Kirchen der Reformation noch eine Rolle spielen, ist auch eine Frage. Und einer, der sich wirklich auskennt in der EKD, ein väterlicher Freund von mir, hat gesagt, Paul, das wird das letzte Jubiläum der evangelischen Kirchen in Deutschland sein zum Lutherjahr. Ein 600. wird es nicht geben. Bis dahin, wenn es alles so weitergeht wie bisher, wird unsere Kirche sich selbst kaputt gemacht haben, weil wir uns von den reformatorischen Prinzipien immer mehr entfernen. Die Reformation geht mit Sicherheit nicht allein auf Luther zurück. Da waren ganz viele Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Es gab nämlich Reformatoren schon vor Luther, die es versucht hatten. Jan Hus, dessen Todestag wir vor 2 Jahren begangen haben, der auf dem Konzil von Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Oder Girolamo Savonarola, ein begnadeter italienischer Prediger in Norditalien. Oder Petrus Waldus, der Gründungsvater der Waldenser. Viele Hugenotten. Es gab viele Leute, die versucht haben, Tyndale und Wycliffe und andere, die versucht hatten, in der Kirche eine Veränderung herbeizuführen. Es war ja nicht so, dass niemand die Missstände gesehen hat. Viele haben die Missstände gesehen, wie sich die Kirche in eine ganz falsche Richtung hin entwickelt hatte. Aber entweder hatten sie die Kraft nicht oder sie hatten nicht die Leute, mit denen sie es zusammen hätten machen können, oder die gesellschaftliche Situation war nicht günstig. Als Luther auf den Plan kam, da muss man sich im Klaren sein, der Kaiser von dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen, der dann gewählt wurde, ein Spanier, Kaiser Karl, der war mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Wenige Jahre zuvor hat es die Reconquista gegeben. Die Mauren, die Araber, Berber muslimischen Glaubens waren aus Portugal und Spanien vertrieben worden und das wurde wieder ins Heilige Römische Reich deutscher Nationen einverleibt. Da war viel zu tun. Dann war ein Christopher Columbus, der 1492 die neue Welt entdeckt hatte. Und da war jetzt Auftrieb, wirtschaftlich, Schiffbau, Handel. Was kann man alles machen mit Nordamerika? Die Bodenschätze und alles da. Die Augen waren alle auf wirtschaftlichen Wachstum gerichtet. Die Stände in Deutschland waren viel stärker geworden. Die Zünfte, die haben viel mehr Macht gehabt, weil man auf sie angewiesen war. Die Reichsstädte, die waren auch in ihrer Unabhängigkeit viel stärker geworden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nationen. Die Stadt Reutlingen hier in unserer Nähe hat eine ganz wichtige Rolle gespielt im Reich wegen Handel. Es kamen neue Handelswege auf, nicht nur übers Meer, sondern auch nach Asien. Ein Portugiese ist um Afrika gesegelt und hat den Weg nach Indien gefunden, so dass man nicht auf Karawanen und so durch arabische Halbinsel angewiesen war. Es war Aufbruch. Und gerade in dieser Zeit, wo auch die Druckerpresse in Europa neu erfunden wurde, die Chinesen hatten ja die Druckerpresse schon länger, da hat man auch auf einmal den Weg, Information ganz schnell zu verbreiten. Die Flugblätter waren wahrscheinlich mit das entscheidende Kriterium für das Gelingen der Reformation. Dass man ganz schnell und ganz weit, jemand konnte 100 solche Flugblätter in seine Satteltasche stecken und in die nächste Stadt reisen. Dort wurde es nachgedruckt und es ging in aller Welt. Es ist wie heute mit dem Internet. Wussten Sie, dass heute 50 Millionen Araber christliches Fernsehen schauen? Ein Sender, Al-Hayat, das Leben, sendet 24 Stunden, 7 Tage die Woche in die arabische Welt. Und 50 Millionen arabisch sprechende Menschen schauen täglich die Programme, unter anderem auch die Asylanten hier in Deutschland. Im letzten Jahr hatte Al-Hayat 18,9 Millionen Zuschriften per elektronischen Medien und Telefonanrufe. Die haben gar nicht gewusst, wie sie da fertig werden, als im ersten Monat dieser Aktion 70.000 Rückmeldungen kamen aus der arabischen Welt. Die haben gedacht, das können wir ja niemals bewältigen. Dann haben sie es abgeguckt bei Panasonic, Sony, Samsung, diese weltweit agierenden Firmen, die ihre Hotlines und ihre Webseiten haben und haben sich eine Spezialsoftware, speziell zur Beantwortung von Online-Anfragen, haben sie sich besorgt. Und jetzt können ihre Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeiter in aller Welt, gemeinsam auf eine gemeinsame Datenbank zurückgreifen und schon Antworten, die einer vorfertigt auf eine bestimmte Frage, die wird getaggt und dann hinterlegt. Und so geht es. Damals war das eine ähnliche Situation. Neue Technologien, ein neues Zeitalter, eine Offenheit unter den Menschen für einen neuen Aufbruch. Und da war Luther der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Aber er hat sich aus dem Fenster herauslehnen müssen. Es wäre nichts gegangen, wenn er gesagt hätte, ja, also das ist meine bescheidene Meinung und ich stehe dafür, ich glaube so, du kannst glauben, wie du willst. Er hat sich reingehängt und für die Sache eingesetzt. Und das Thema vom heutigen Abend, Sola Scriptura, allein durch die Schrift, ist zum Thema geworden im Jahr 1520. Dort war von Papst Leo X. die Bannandrohungsbulle an ihn geschickt worden. Sie kennen ja das aus dem Lutherfilm, wie er die Bannbulle dann mit seinen Studenten ins Feuer geworfen hat. Ja, das geächtet, verachtet. Das war nur die Androhung 1520. Dass wenn du nicht spürst, dann wirst du in Bann und Acht gestellt. Das heißt, du bist vogelfrei. Jemand kann sich deines Besitzes ermächtigen. Gut, als Mönch hat man nicht viel Besitz zu verlieren. Aber auch jeder kann dich erschlagen und es wird nicht geahndet. Du bist vogelfrei. Und in seiner Antwort auf diese Androhungsbulle von Leo dem X. hat Martin Luther seine Assertio verfasst, eine Bekräftigung, eine Behauptung. Und in dieser Rechtfertigung seines Standpunktes hat er die Wendung, jetzt müssen Sie ein bisschen Geduld mit mir haben, solam scripturam regnare verfasst. Das heißt so viel wie, allein die Schrift soll regieren. Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht für den Papst. Denn bisher hat gegolten, was der Papst spricht, das gilt. Vor allen Dingen, wenn er es kraft Amtes spricht, also ex cathedra, nicht nur als Privatperson, sondern als Papst und mit seinem päpstlichen Siegel versieht, dann gilt das. Das ist die letzte Autorität. Warum? Weil in der katholischen Kirche die Entwicklung dahin gegangen war, dass der Bischof von Rom automatisch als Nachfolger des Petrus gesehen wurde und als Vicarius Christi, der Vicar Christi, der Stellvertreter Christi. Vicar bei uns, der Stellvertreter des Pfarrers, also der gerade Pfarrer lernt, ist bei den römisch-katholischen Christen der Stellvertreter Christi auf Erden. Welche Autorität könnte höher sein als die Autorität des Stellvertreters Christi auf Erden? Es gab eine Parallelentwicklung dazu in der katholischen Kirche, dass man gesagt hat, ja, die Bibel ist schon recht. Die Bibel ist ja gut. Das ist alles Gottes Wort, auch die Apokryphen. Das ist alles recht und gut, aber das Volk soll die Bibel nicht lesen. Denn wenn das Volk die Bibel liest, dann kommt das Volk auf dumme Gedanken. Das Volk kann nämlich die Bibel nicht auslegen. Dazu braucht es gelernte katholische Theologen, die in der Tradition der Kirche unterrichtet sind und wissen, wie jede Stelle korrekt auszulegen ist. Diese kirchliche Tradition stand also über dem Text der Bibel als solches. In der Ostkirche war das anders. Dort gab es nicht die gleiche Hierarchie mit einem Papst ganz oben, der sich als Sprachrohr Christi verstanden hat. In der Ostkirche war das genau umgekehrt. Dort wurde das geglaubt und für rechtgläubig gehalten, was das ganze Volk glaubte. Und die Kirchenleitung in der Ostkirche, die konnte gar keine Veränderungen einführen, ohne dass auf der Synode alle einig waren. Deswegen ist die Orthodoxie so geblieben, wie sie geblieben ist, wie die Kirche im 6., 7. Jahrhundert. Auch ohne Reformation übrigens. Die orthodoxen Christen sagen, natürlich ist die Bibel Teil unserer ganzen Tradition, wie auch die Synodalbeschlüsse, die Bekenntnisse aus den Synoden, und das ist ein Teil und steht nicht zur Disposition. Aber bei den orthodoxen Christen geht es weniger darum, dass der Mensch die Stimme Gottes für sich vernimmt im Hören auf die Schrift, als dass man im Gesamtgebilde der orthodoxen Kirche die heilige Liturgie im Kreise der Gläubigen feiert. Nun zurück zu der Situation, in der Luther stand. Der Papst hat das für selbstverständlich gehalten, dass sein Wort gilt und dass dieser kleine deutsche Mönch sich zu beugen hat unter seine Autorität. Und von all dem, was er an Aufruhr verursacht hat, abzulassen. Und da sind wir schon beim zweiten Thema. Luther, wogegen war er denn? Wir haben gestern Abend das Sola Gratia gehabt. Er hat gesagt, allein durch die Gnade wird der Mensch gerettet. Und wenn Tetzel und die anderen Wanderprediger ihre Ablässe verkauft haben, dann war das für Luther ein Gräuel. Das kann doch nicht sein, dass die Gnade zu einem Geschäft wird und dass man mit der Gnade Geld macht. Natürlich war das nicht ursprünglich so gedacht mit den Ablässen. Ursprünglich war der Ablass so gedacht, dass wenn man selber nicht die notwendige Buße tun konnte, was die katholische Kirche vorgeschrieben hat, zur Vergebung der zeitlichen Sünden, dann konnte man einen Geldbetrag geben, um trotzdem diesen Ablass von den zeitlichen Strafen zu bekommen. Es gibt ja die Scala Sacra im Vatikan. Wer dort gewesen ist, hat wahrscheinlich diese Treppe gesehen beim Besuch des Vatikans zwischen dem Vatikanischen Museum und dem Petersdom. Und die katholische Kirche hat versprochen, jeder, der auf den Knien diese Treppe hochgeht und bußfertig um Vergebung für seine Sünden bittet, der kann dessen gewiss sein, dass seine Strafen im Fegfeuer ihm erlassen sind. Nun, welcher Mensch im Mittelalter konnte von Holland oder von Polen oder von Deutschland oder von Spanien es sich leisten, seine Arbeit niederzulegen, ein Vierteljahr dorthin zu reisen, das alles zu machen dort und dann ein Vierteljahr wieder zurückzureisen? Das war für die wenigsten überhaupt möglich. Und deswegen hat die katholische Kirche gesagt, okay, wir machen es für euch einfacher. Ihr zahlt einen bestimmten Betrag, und dann gilt das als abgeleistet. Dass überhaupt die Vergebung von zeitlichen Sünden durch eine Art Penitentia, also eine Art Buße möglich ist, das steht auf einem anderen Blatt und hängt damit zusammen, wie die katholische Kirche die Gnade überhaupt versteht. Vor allen Dingen früher in der Zeit, dass man das als feinstofflich begriffen hat und dass die Gnade angesammelt werden kann und dass angesammelte Gnade dann die Sünde aufwiegen kann und so weiter. Und auch die Lehre vom Fegfeuer ist etwas, wo man seine Anfragen stellen muss, woher diese Denkweise kommt. Aber auf jeden Fall hat Luther gesagt, das ist doch eine Schande, dass man aus der Vergebung ein Geschäft macht. Bankhaus Fugger, Augsburg, hat sich da eine goldene Nase daran verdient. Die haben nämlich das Geld vorgeschoben für den Petersdom. Petersdom wurde durch Ablasshandel überhaupt finanziert. Die Fuggers haben das Geld vorgeschossen und haben dann die Ablässe kassiert. Und man kann heute noch in Augsburg die alte römische Steinkopfpflasterstraße entlang am Fuggerschen Bankhaus vorbeilaufen. Da ist ein Imperium natürlich entstanden. Und Luther hat gesagt, das geht doch nicht. Dieser Ablasshandel. Er lehnt sich gegen die Kirche auf. Bei der Kirche wird es besonders gefährlich, wo er die Finanzierung der großkirchlichen Projekte in Frage stellt. Im Grunde gerät vieles ins Wanken. Auch das, was wir Simonie nennen, nämlich den Kauf von kirchlichen Ämtern, weil sie eben lukrativ waren. Nicht alle kirchlichen Ämter waren käuflich, aber im Besonderen die kirchlichen Fürstentümer waren eben für Geld zu haben. Und das war eine Situation, wo die gesagt haben, ja, wenn dieser Mönch durchkommt mit seiner Lehre von der Gnade, dann sind wir geliefert. Eine ähnliche Situation haben wir heute in der Diskussion um die Kirchensteuer. Ja, da krallt man sich an die Kirchensteuer fest, weil unser ganzes System, die Finanzierung daran hängt. Ich empfehle Ihnen zur Lektüre das kleine, aber feine Büchlein von Jochen Teufel, bayerischer Pfarrer, lutherischer Pfarrer, der das jetzt rausgekommen ist, rettet die Kirche, schafft die Kirchensteuer ab. Ein sehr interessantes Buch. Ein Wort für unsere Stunde. Auf jeden Fall fragt Luther, wie kann ich das, was ich hier sage, gegenüber dem Papst, wie kann ich das begründen? Die Erkenntnisse habe ich aus der Heiligen Schrift. Durch die Arbeit an der Bibel sind Luther diese Erkenntnisse überhaupt erwachsen, dass das falsch ist mit dem Ablass, dass das falsch ist mit der Simonie und dass der Mensch allein durch Gnade gerechtfertigt wird vor Gott. Und darum schreibt er Solam Scripturum Regnare, allein die Schrift soll regieren. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für die Kirchenleitung. Denn sie lehnt sich nicht auf die Schrift als Begründung, sondern auf sich selbst als ihre eigene Lehrautorität. Luther sagt, nur die Bibel, nur die Heilige Schrift ist das Maßstab, an dem wir uns alle messen lassen müssen. Nur die Bibel gibt eine Grundlage, auf der wir die Entscheidungen treffen können. Was sind das für Grundlagen oder Prinzipien, die sonst eine Rolle spielen könnten? Natürlich war es die Tradition bei der katholischen Kirche. Bei uns wird es manchmal auch als Argument gebracht. Das haben wir schon immer so gemacht. Die Tradition. Ja. Da meint man, da muss ich mich nicht hinterfragen lassen. Das haben wir schon immer so gemacht. Wird auch weiterhin so gemacht. Ohne Diskussion. Es gibt natürlich auch das philosophische Denken, das Weltbild, das man hat. Im Hochmittelalter war das aristotelische Denken aufgekommen in einer Gesellschaft, die neuplatonisch gedacht hat. Auch heute spielen philosophische Erwägungen eine Rolle. Zum Beispiel, was oder wer das Maß aller Dinge ist. Heute bei der gängigen Philosophie ist der Mensch das Maß aller Dinge. Es gibt keine höhere Macht für den Philosophen, der an dem sich der Mensch ausrichten müsste. Es gibt den Zeitgeist, heute so stark zu spüren wie eh und je, wie ebenso gedacht wird, nenne nur das Political Correctness. Die meisten Leute wagen es nicht, unbequeme Dinge zu sagen, weil sie gleich in irgendeine Ecke gesteckt werden und über den Mund gefahren werden, mundtot gemacht werden. Luther hat gesagt, allein die Schrift. Warum? Weil allein in der Schrift wir zuverlässige Aussagen, Informationen, Ansagen von Gott haben, wie er die Dinge sieht und wie die Dinge sein sollten. Das führt uns aber zur Frage, wie lege ich die Schrift aus? Dass allein die Schrift Maßstab sein soll, da können Theologen sich schnell einig sein, aber wie lege ich die Schrift aus. Es gab einige reformatorische Prinzipien, die die Reformatoren ausgearbeitet haben, weil sie gewusst haben, das wird ein Thema. Ja? Erstens, die Schrift ist durch sich selbst glaubwürdig. Die Schrift braucht kein Leumund. Die Schrift steht für sich selbst. Ob die Leute sagen, es ist richtig oder nicht, wenn ich die Schrift lese, dann verlangt die Schrift mein Respekt und mein Akzeptanz. Die ist in sich selbst glaubwürdig. Die Schrift ist in sich selbst deutlich. Und die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Das ist auch ein berühmter Satz der Reformatoren. Die Schrift ist sui ipsius interpres, die ist ihr eigener Dolmetscher. Und das heißt, wenn ich eine Frage habe, was bedeutet dieser Satz in der Bibel, dann muss ich andernorts gucken in der Bibel, wie die Bibel dazu Stellung nimmt, und dann erklärt die Bibel selbst, wie diese Stelle zu verstehen ist. Es gab einen vierfachen Schriftsinn, das ist schon viel älter, aber wurde in der Reformation auch übernommen, nämlich eine Interpretation im Glauben, der sogenannte typologische Sinn, die Interpretation in Liebe, das ist der tropologische Sinn, eine moralische Sinnebene. Und es gibt die Interpretation in Hoffnung oder auf Hoffnung hin, der anagogische Sinn. Was bedeutet oder was hat diese Schriftstelle für eine Bedeutung im Blick auf die Endzeit? Als Beispiel für den vierfachen Schriftsinn kann man Kassian zitieren, der sagt, die Stadt Jerusalem hat in der Bibel eine vierfache Bedeutung. Erstens die historische Stadt, zweitens die Kirche Jesu Christi, drittens die menschliche Seele und viertens das zukünftige himmlische Jerusalem. Dazu nachher noch kurz etwas mehr. Zu den Eigenschaften der Schrift waren sich die Reformatoren einig, dass die Schrift eine Klarheit besitzt. Die Claritas. Wir denken an den Propheten Micha. Was sagt der Konfirmandenspruch? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Es ist dir gesagt, es ist doch ganz klar. Die Schrift sagt das klipp und klar. Es gibt keine Debatte, jeder versteht, was die Schrift will, was die Bibel will. Es ist nicht wie das heilige Buch der Sikhs, der Granth, der im Grunde nur ein Deko-Gegenstand ist und so heilig ist, dass man ständig drüber wedelt. Lesen drin ist nicht so wichtig, aber drüber wedeln, dass keine Fliegen sich draufsetzen. Oder wie das heilige Buch der Muslime, der Koran, von dem die Islamgelehrten sagen, ein Teil des Korans ist verständlich und ein Teil des Korans ist zu hoch für den Menschen. Das kann nicht verstanden werden. Gerade die Stellen, die überhaupt keinen Sinn machen, die werden dann so ausgelegt, dass das eben für den menschlichen Intellekt zu hoch ist. Diese Klarheit der Schrift gibt es nach außen und nach innen. Das heißt, auch ein Nichtchrist kann die Schrift lesen und versteht, was die Schrift will. Aber wenn ich die Schrift für mich lese, dann macht die Schrift in meinem Herzen klar, was in meinem Leben an meiner Stelle eben zu tun ist. Es werden Dinge wie die Durchsichtigkeit der Schrift, die Perspicuitas, die Zulänglichkeit oder Hinlänglichkeit, die Sufficientia, die Vollkommenheit der Schrift, die Perfectio und die Einheit der Schrift, die Unitas Scripturae. Verschiedene Dinge, die man in der Reformation herausgestellt hat, um dieses Sola Scriptura auch so zu erläutern, dass man weiß, wie man mit dieser Schrift als Autorität auch umzugehen hat. Das wird alles zusammengefasst in der sogenannten Inspirationslehre. Ich will nicht da in die Tiefe hineingehen. Das Geistgehauchte der Schrift. Wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alle Schrift von Gott eingegeben, wirklich von Gott eingehaucht, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Die Schrift ist Nütze und die reicht. Eine andere Autorität brauchen wir nicht. Alles, was wir wissen müssen, wird uns in der Schrift gesagt. 2. Petrus 1, Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, dass da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das heißt natürlich nicht, dass die Schreiber der biblischen Bücher sich an einen grünen Tisch gesetzt haben und dass der Text aus ihrer Feder geflossen ist, ohne dass sie sich irgendwelche Gedanken dazu machen mussten. Gerade darin besteht der Unterschied zum Text des Korans, zum heiligen Buch der Muslime. Die Bibel ist vollkommen anders. Ich habe heute mit meinen Studenten im Koranseminar aus der dritten Sure die ersten 60 Ayas oder Verse gelesen. Und da schütteln sie nur mit dem Kopf. Wie kann sowas ein heiliger Text sein? Ja, von der ganzen Art her, von den Aussagen, auch von der sprachlichen Qualität und vielem anderen mehr. Aber der Anspruch des Islam ist, dass dieser Text von Gott selbst verfasst ist. Und deswegen duldet die Koran auch überhaupt kein Hinterfragen und keine Kritik daran, sondern dass es aus Gottes Feder geflossen ist in der Nacht der Bestimmung oder Nacht der Macht, Laylat al-Qadr, vom Himmel auf die Engelwelt herabgesandt worden. Die Engel haben das dem Jibril, dem Gabriel übertragen, dass er das Stück für Stück, Brocken für Brocken, Vers für Vers dem Mohammed erzählt, damit er das den Menschen erzählen kann und die das aufschreiben. Dieser Koran sei vor aller Zeit im Himmel verfasst worden und sei in der Form, wie er im Himmel besteht, auf die Menschheit herabgesandt. Wie unterschiedlich die Entstehung unserer Bibel. Abraham hatte noch gar keine Bibel. Gott hat noch mit ihm gesprochen. Er hat die Stimme Gottes in sich vernommen. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde aus dir ein Volk machen, nachkommen wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Und er wagt es. Er hört auf diese Stimme, setzt sein Leben drauf und macht seine Erfahrungen mit Gott. Und die Erfahrungen, die er mit Gott macht, die erzählt er seinen Kindern. Und die erzählen es ihren Kindern. Irgendjemand schreibt dann das auf, was Abraham mit Gott erlebt hat. Wie Gott wie eine Feuersäule zwischen die geteilten Opfer hindurch marschiert und das Feuer verzehrt, dieses eindrückliche nächtliche Erlebnis, das Abraham hat, wo er dieses Opfer darbringt und vieles andere mehr. Erfahrungen mit Gott. Josef, das ist seine Lebensgeschichte, die wir in der Bibel haben ab 1. Mose 32. Was der alles in seinem Leben mit seinen Brüdern, mit dem Potiphar und mit der Frau Potiphar und mit dem Gefängniswärter des Potiphar und mit dem Pharao und mit dem Bäcker und mit dem Weinschenk und was der alles erlebt hat und wie er gelernt hat aus seinen Erlebnissen. Es geht mal bergauf und dann wirst du wieder runterbatscht. Und gerade wenn du denkst, du bist oben, dann kommt's wieder. Aber am Ende steht, wenn du diese ganzen Auf- und Abbewegungen nicht hinter dir gebracht hättest, würdest du nicht, niemals am Hof des Pharao landen und eine Schlüsselrolle in der Gesellschaft und vor allen Dingen für die Zukunft Israels spielen. Lebenserfahrungen. Es gibt Berichte in der Bibel, vom Auszug aus Ägypten zum Beispiel. Schon Bericht, was da alles passiert ist. Die Leute haben das erzählt und irgendjemand hat das verschriftlicht. Es gibt Gebete in den Psalmen, aber nicht nur in den Psalmen. Es ist eine Vielfalt in den biblischen Texten, auch prophetische Worte, Droh und Mahn und Heilbotschaften. Die Bibel enthält auch Visionen. Das Buch der Offenbarung. Johannes sieht Bilder, die er schier nicht beschreiben kann. Auditionen. Jesaja im Tempel, eine Vision mit Audition. Er sieht den Saum des Gewandes Gottes, nur den Saum deines Gewandes. Er kennt ja das Lied. Im Tempel, der Saum so hoch, dass der ganze Tempel ausgefüllt ist. Gottes Größe, der ist doch viel größer als dieser Tempel, der immerhin eines der sieben Weltwunder war. Schriftprophetentum, Jeremia, der soll ein Buch schreiben. Und der König, der hat mit seinem Papiermesser jede Bahn einzeln, nachdem er es sich hat vorlesen lassen, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Dann hat er gesagt, gut Baruch, mein Guter, mein Schreiber, jetzt muss halt nochmal alles aufschreiben. Schriftprophetentum. Es gibt Geschichten in der Bibel. Jona und Hiob. Es gibt Gebote und Verbote. Es gibt Weisheitssprüche. Die Sprüche Salomos zum Beispiel. Was für eine Vielfalt. Hunderte von Autoren. Über einen Zeitraum von fast 2000 Jahren haben unabhängig voneinander an dieser einen Botschaft Gottes für uns Menschen mitwirken dürfen. Im Hören auf ihn, im Erleben dessen, was Gott mit ihnen macht. Nun ist die Frage, wenn die Schrift allein Maßstab für unser Glauben und unser Leben als Christen und in der Gemeinde gelten soll, wie sieht eine Hermeneutik heute aus? Eine Hermeneutik bedeutet die Art und Weise, wie wir den Text für unsere Zeit übersetzen und verstehen. Sicher haben der vierfache Schriftsinn und die anderen Dinge, die ich erwähnt habe aus der alten Kirche und aus dem Mittelalter, noch ihre Berechtigung und ihren Platz. Jedoch, weil wir aus einer geschichtlichen Entfernung zu den Ereignissen stehen. 2000 Jahre sind ja verstrichen, seitdem Jesus auf unsere Welt gekommen ist und hier sein Werk vollbracht hat. In diesen 2000 Jahren ist vieles anders geworden. Und deswegen ist unser erstes Anliegen im Umgang mit der Schrift herauszufinden, was die ursprüngliche Bedeutung des Textes war. Die ursprüngliche Bedeutung. Alle anderen Bedeutungen können dann abgeleitet werden, aber was wollte dieser Text in der Situation, als er entstanden war? Ich nehme das Beispiel Psalm 121. Luther hat 1912 Übersetzung, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Oder von von wannen kommt mir Hilfe, irgendwie so war es, ja. Was war das für eine Situation? Psalm 121 gehört zu einer Gruppe von Psalmen, ab Psalm 118 etwa. Die waren Wallfahrtspsalmen, Pilgerpsalmen, die die Pilger gebetet und gesungen haben auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt kommen die Leute in der Jericho-Ebene zur gefährlichen Strecke nach Jerusalem hinauf durch das Wüstengebirge Judäas, der Ort, wo der barmherzige Samariter den einen gefunden hat, der von Räubern niedergestreckt wurde und ausgeraubt wurde. Und das war nicht nur zur Zeit Jesu, das war auch viel früher, das war eine gefährliche Gegend, Niemandsland. Und da schauen die Leute hinauf zu den Bergen. Ich sehe hinauf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Auf diese letzte gefährliche Strecke nach Jerusalem hinauf. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Also wenn der Himmel und Erde geschaffen hat, dann wird er auch für mich sorgen können. Das ist die Botschaft dieses Psalms. Wenn wir das wissen, dann können wir an unserem Studentenschreibtisch, wo wir eine Arbeit zu schreiben haben und nur noch Berge sehen und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der wird mir auch über diesen Berg hinweg, wenn es ein Beziehungsproblem ist, die Kinder haben sich in eine ganz schlechte Richtung entwickelt. Oder die Ehe ist auseinandergegangen. Und da sieht man nur Berge von Problemen. Wie kriegt man das in den Griff? Dann können wir das herleiten von der ursprünglichen Bedeutung her. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der kann auch diesen Berg besiegen in meinem Leben. Also ist es unser erstes Anliegen, herauszufinden, was die ursprüngliche Bedeutung des Textes war. Und dann ist wichtig, dass wir nach dem Selbstverständnis des Textes fragen. Was will dieser Text sagen? Warum steht dieser Text in der Bibel? Wozu wurde er verfasst überhaupt? Versteht sich dieser Text als historischer Bericht? Oder ist es eine Aufforderung? Bildsprache. Ich nehme nur ein Beispiel. Es gibt eine ganz schwierige Stelle in den Evangelien, wo Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Dass sie euch aufnehmen in ihre ewigen Hütten. Glauben Sie mir, ich habe mindestens 20 Kommentare gewälzt zu der Stelle. Und eine Antwort ist verrückter wie die andere, wie diese Stelle zu verstehen sei. Denn mit dem ungerechten Mammon sich anfreunden, also das geht schon gar nicht irgendwie, ja? Und dann, dass sie euch aufnehmen, also die Ungerechten, für die nur das Geld eine Rolle spielt, die sollen uns noch aufnehmen. Und dann auch noch in ihren ewigen Hütten. Ich habe Zugang zu diesem Vers erst bekommen, wo ich begriffen habe, das ist sarkastisch gemeint. Das kann gar nicht sein. Und deswegen sagt Jesus, ja, macht euch nur Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wir werden euch schon aufnehmen in ihre ewigen Hütten. Können sie gar nicht. Wie will der Text selbst verstanden werden? Das ist ein weiter Ausflug gewesen, zurück zum Ausgangspunkt. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Liebe Geschwister, ich meine, dass wir uns von viel zu vielen Seiten uns vordiktieren lassen, was wir zu denken und zu glauben haben. Und wir täten gut daran, zu dieser reformatorischen Wurzel zurückzukehren. Zu allen vier Soli, aber auch gerade zu diesem Solus. Allein die Schrift. Allein die Schrift hat die Botschaft, die uns errettet. Allein die Schrift gibt uns die Perspektive, die wir brauchen für unseren Alltag. Allein die Schrift sagt uns, was aus uns werden wird. Und darum ist es so wichtig, dass das Wort wieder in die Mitte gerückt wird. Und dass wir in den Fußstapfen Martin Luthers gehen und stehen und sagen, jawohl, dieses Wort, das ist es, an dem ich mich ausrichten will, das mir die Richtung zeigen will, das mir die Orientierung gibt. Allein das Wort, das von Jesus Christus zeugt, allein das Wort, das mir erklärt, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Allein das Wort, das mir die Verhaltensregel an die Hand gibt, dass ich weiß, wie Gott sich das Leben für einen Menschen gedacht hat. Sola Scriptura, allein die Schrift, das Wort muss wieder auch zu unserer Zeit in die Mitte gerückt werden. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns gesagt, was gut ist, was von uns gefordert wird, aber du hast es nicht dabei belassen. Du hast uns auch gesagt, was uns froh und fit machen kann. Du hast uns gesagt, wie wir das neue Leben in dir haben können. Du hast uns die Perspektive aufgetan in deiner Schrift, in deinem Wort, dass wir Kinder Gottes sein können und es auch sind, wo der Geist in uns wohnt. Wir danken dir für all die Verheißungen, die dein Wort für uns bereithält. Hilf uns wieder von neuem, dein Wort zu entdecken, es zu lieben, wie es in Psalm 119 beschrieben wird, dass es unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg wird. Schenke das für uns persönlich und auch für unsere Kirche. In deinem Namen bitten wir.